Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, im Jahr 1730 wurde die 15-jährige Marie Durand in einen Gefängnisturm in der Nähe von Montpellier eingesperrt. Der einzige Grund: ihr Bruder Pierre, der zuvor öffentlich in Montpellier gehängt worden war, war evangelischer Prediger gewesen. 28 Frauen und 2 im Gefängnis geborene Säuglinge lebten in diesem mächtigen Rundbau mit 6 Meter dicken Mauern. Marie kam dazu. Von denen, die dort lebten, verloren manche den Verstand, wie Maries Freundin Isabeau Menet. Andere erkauften sich ihre Freiheit mit dem Versprechen, nie wieder an einer evangelischen Versammlung teilzunehmen. Auf der Gefangenenliste des Turmkommandanten stand hinter dem Namen Marie Durand Jahr für Jahr 38 Jahre lang der Vermerk Glaubensstand unverändert. Marie Durand wurde als 60-Jährige 1768 entlassen, körperlich gebrochen, aber geistlich gestärkt. Sie hatte das getan, was in der Mauer des oberen Kerkers des Turms eingeritzt worden war: Resiste, widersteht. Soweit die Geschichte von Marie Durand. Und man kann fragen, woher hat diese Frau die Kraft dazu, Jahrzehnte durchzuhalten? Warum hat sie nicht aufgegeben? Warum nicht resigniert? Warum hatte sie, wie von ihr berichtet wird, einen tiefen Frieden im Herzen? So ähnlich wie Marie Durand ging es auch Paulus, der Apostel Paulus, der viele Reisen gemacht hat, unterwegs war, Gemeinden gegründet hat, Gemeinden begleitet hat. Er hielt immer an seinem Glauben fest, aber gerade das führte dazu, dass er mit vielen, vielen Schwierigkeiten zu tun hatte. Nicht nur mit den Mühen der Reise, nein, er wurde verfolgt, kam mehrfach ins Gefängnis, wusste auch nicht, ob er da lebend wieder rauskommt, wie Marie Durand. Und wie Marie Durand hat auch Paulus nie aufgegeben. Was hat ihm die Kraft gegeben? Er beschreibt es in unserem heutigen Predigtext, für heute vorgeschlagen, 2. Korinther 4, die Verse 14 bis 18. Wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Amen. Schauen wir, in welcher Situation Paulus diese Verse schrieb. Der 2. Korintherbrief ist wahrscheinlich um 55 nach Christus geschrieben worden. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet auf der 2. Missionsreise, so etwa 50 bis 52 nach Christus. Und der 2. Korintherbrief, so wird manchmal gesagt, ist der persönlichste Brief von Paulus, weil er eben hier sehr persönlich schreibt, wie es ihm geht. So auch in unserem Predigtext. Und da erfahren wir, er schwebte keineswegs immer auf Wolke 7, sondern im Gegenteil, er hat es oft schwer. Und gerade mit der Gemeinde in Korinth hatte er es schwer. Er schreibt einmal: ich werde irre an euch. Denn er wurde auch von vielen in der Gemeinde abgelehnt. Die sagten dann: ach, der Paulus kann gar nicht so gut reden, andere können das viel besser. Und die haben auch noch was anderes erzählt. Aber Paulus bleibt nicht bei den Problemen stehen, auch im 2. Korintherbrief nicht, gerade da. Er beschreibt, wie er damit umgegangen ist. Und das kann uns helfen, wenn wir auch manchmal in der Gefahr stehen, vielleicht aufzugeben. Ja, uns geht es bei weitem nicht so schlecht wie Marie Durand oder wie Paulus, aber vielleicht denken Sie oder denkst du auch manchmal oder gerade heute Morgen: es ist alles so viel, es ist alles so anstrengend, es ist alles so traurig, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist es schwierig mit der Gesundheit, Probleme in der Ehe, in der Familie, es läuft nicht bei der Arbeit oder in der Schule, oder du wirst angegriffen von anderen, vielleicht auch, weil du Christ bist. Ja, in solchen Situationen neigen wir ganz menschlich dazu, zu sagen, vergiss es, ich gebe auf. Ja, ich kenne solche Gedanken auch, das sind menschliche Gedanken. Anders Paulus, Vers 16 hier, darum werden wir nicht müde. Also, er ist dran geblieben, hat nicht aufgegeben, hat auch nicht einfach Dienstag Vorschrift gemacht. Und was er schreibt, kann uns Mut machen. Und das ist darum das Thema heute Morgen, warum du nicht aufgeben musst. Das erste, vier Gedanken, das erste, du musst nicht aufgeben, weil du neu erkennen kannst, was wichtig ist. Ich sagte schon, Paulus hatte mit der Gemeinde in Korinth einige Probleme. Es gab nämlich nicht nur diesen persönlichen Widerstand gegen Paulus, sondern es gab auch sozusagen inhaltlich eine andere Linie, die da immer stärker wurde in Korinth. Nämlich eine andere Art von Christsein. Man könnte sagen, so ein, mir geht es immer gut Christsein. Denn in Korinth wurde dann gepredigt von anderen Leuten, ja, also wenn du Christ bist, dann bist du stark und dann geht es dir gut. Es gibt heute auch manchmal solche Predigten, man nennt das dann heute Wohlstandsevangelium. So, nicht? Also wenn du Christ bist, wenn du so richtig glaubst, dann wirst du reich, dann bist du gesund, dann hast du ein gutes Leben, dann läuft alles. Kennen Sie? Kennst du solche Vorstellungen? Mancher sagt ja, ich weiß ja, dass das nicht so ist, aber so insgeheim träumen wir vielleicht doch davon. Manchmal zum Beispiel, wenn irgendwas vor uns ist und wir denken, wenn das mal vorbei ist, dann wird das Leben nur noch schön. Also wenn ich einmal diese Prüfung geschafft habe, ja dann fängt mein Leben an. Wenn ich mal in das neue Haus oder in die neue Wohnung eingezogen bin, ja dann wird alles richtig schön. Ja, oder wenn ich einmal wieder aus dem Krankenhaus raus bin, wenn ich wieder gesund bin, ja dann mache ich das und das und das. Oder auch, ja wenn ich mal in Rente bin, habe ich Zeit, da kann ich das machen und das machen und das machen. Man stellt sich vor, dann kommt das schöne Leben. Und das verbindet sich manchmal auch mit dem Glauben, dass ich so denke, ja, also wenn ich Christ bin, dann kann mir doch niemand mehr etwas anhaben, dann ist doch alles gut, Jesus ist ja auferstanden, also was will ich denn noch? Aber wir merken, in der Realität sieht es dann oft anders aus. Gerade dann, wenn man sich irgendwas Bestimmtes erhofft hat, kommt es oft ganz anders. Wie oft höre ich das, dass Leute mir sagen, ja, wir dachten, als wir dann im Ruhestand sind, könnten wir noch so viele Reisen machen, aber dann wurde mein Mann krank und das war alles nichts. Und auch im Glauben kommen Fragen. Auch überzeugte Christen können ins Fragen kommen, wenn es hart auf hart kommt. Wir sehen das in der Bibel, zum Beispiel in den Psalmen oder bei Hiob, der wirklich ganz unten war und fragte, Herr, warum, was soll das, verstehe ich nicht, ist ungerecht. Und das ist gut, dass Paulus uns heute Morgen zeigt, ein perfektes Leben auf dieser Welt ist eine Illusion. Es ist zwar bedauerlich, aber man könnte sagen, das ist auch eine Hilfe. Denn wenn wir falsche Ideale haben, uns irgendwas vorstellen, so und so wird das dann, dann ist die Enttäuschung umso größer, wenn es dann ganz anders kommt. Dann kommen vielleicht so Gedanken wie, bei mir ist irgendwas falsch, vielleicht glaube ich ja nicht richtig, bin ich überhaupt Christ? Und da kann es schon eine Hilfe sein zu sehen, das ist ganz normal. Wenn Paulus sowas erlebt hat, dann kann ich das auch erleben. Und eine Hilfe kann auch sein, dass wir dadurch neu erkennen können, worauf es ankommt, was eigentlich wichtig ist. Nämlich, dass Gottes Gnade das Entscheidende ist. Die ist wirklich wichtig. Schauen wir in den Text, Vers 15 schreibt Paulus, es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Wer also in Schwierigkeiten ist, der kann umso dankbarer sein für die Gnade, weil er erkennt, die brauche ich jetzt und die ist viel wichtiger als alles, was mich gerade so beschäftigt. Und wenn Gott hilft, ist auch das Ausdruck der Gnade. Aber auch wenn er vielleicht äußerlich nicht hilft, aber mir etwas zuspricht, ist auch das Gnade. Paulus selber das so erfahren. Ein paar Kapitel nach unserem Predigtext, da schreibt er, dass er einen Pfahl im Fleisch hat. Wir wissen nicht genau, was das ist, wahrscheinlich eine Krankheit. Und dann schreibt er, dreimal hat er den Herrn angefleht, dass das weggeht. Dreimal. Und ist es weggegangen? Nein. Der Pfahl im Fleisch blieb, die Krankheit blieb. Und Jesus hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Auch hier wieder, lass dir an meiner Gnade genügen. Die Gnade, die Zuwendung Gottes, dass Jesus für mich gestorben ist, das ist das Entscheidende. Und so können gerade Schwierigkeiten mir helfen, neu die Gnade zu erkennen. Dass diese Gnade wichtiger ist als alles Äußere. Und schon das hilft, zu sagen, ja, es ist doch eine Chance, auch in Schwierigkeiten neu zu erkennen, worauf es ankommt und nicht aufzugeben. Ein zweites. Du musst nicht aufgeben, weil du innerlich wachsen kannst. Paulus schreibt in Vers 16, der äußere Mensch verfällt. Ja, so ist es. Der äußere Mensch, es ist der Mensch, der ein angenehmes Leben hat, der gesund ist, der genießen kann, der verfällt. Und das erfahren wir auch. Je älter wir werden, desto schwieriger wird es oft. Dann zwackt es hier, dann zwackt es da, irgendwann wird es schwieriger, man muss öfter ins Krankenhaus, man ist schneller außer Puste, man ist mehr gestresst als früher. Wir versuchen das vielleicht eine Zeit lang zu verstecken, uns irgendwie jung zu fühlen, alt sind ja die anderen. Wir haben in unserer Gesellschaft geradezu eine Jugendkultur, nicht äußere Schönheit, was wird da für Geld ausgegeben? Und viele Menschen fühlen sich geschmeichelt, wenn sie jünger geschätzt werden, als sie wirklich sind. Und keiner möchte zugeben, ich gehöre zu den Alten. Schon mehrfach habe ich gehört, dass 70-Jährige sagen, ich gehe doch nicht in den Seniorentreff, das sind doch nur alte Leute. Übrigens, Samstag, 14 Uhr, Kirchencafé, hier, herzliche Einladung, auch für Leute unter 80. Aber auch früher schon. 50-Jährige spüren schon, dass sie älter werden. Ich werde bald 58, ich merke das auch schon. Also wir können das nicht aufhalten, dass der äußere Mensch verfällt. Und wenn wir es nicht wahrhaben wollen, trifft es uns dann umso härter. Und mancher resigniert auch und sagt dann, ach ja, wie oft höre ich das, alt werden ist nicht schön, alles wird immer schlechter. Und selbst wenn man jung ist, dann müsste man ja auch denken, ach ja, das wird alles wieder vorbeigehen. Wie geht Paulus damit um? Er ist offensichtlich ganz gelassen. Er schreibt nämlich, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch wird erneuert. Man kann das vergleichen mit der Renovierung eines alten Hauses. Das Haus bleibt äußerlich, wie es ist, aber innen wird alles renoviert. Es gibt ein neues Stützsystem, neue Wände, neue Räume, neue Heizung, neue Bäder, neue Leitung und so weiter. Und das kann uns ein Bild sein für das, was Paulus hier schreibt vom äußeren und inneren Menschen. An der Fassade sozusagen bröckelt es. Körperlich wird vieles schwieriger. Man kann nicht mehr so gut laufen, die Knie schmerzen, was auch immer. Aber innen, innen wird alles neu. Egal wie es mir körperlich geht, mein Glaube, mein Vertrauen kann immer wachsen. So wie wir es auch schon in der Begrüßung hörten, Epheser 4, lasst uns wachsen. Zu Christus hin. Die Erfahrungen mit Gott können immer tiefer werden. Gerade in schweren Zeiten. Gerade wo wir merken, dass wir besonders auf Gott angewiesen sind. Nicht, dass die Schmerzen und Sorgen dann gleich weg sind, aber wir haben doch eine tiefe Gelassenheit, wenn ich merke, ich kann innerlich wachsen. Natürlich geschieht auch das nicht von heute auf morgen. Es ist ein Weg. Wachsen ist ja auch nicht von heute auf morgen. Es ist ja nicht so, dass ein Kind geboren wird und zwei Tage später ist der Schulabschluss. Nein, das sind Jahre, die vergehen. Und so auch bei Christen. Ist auch nicht so, wenn uns irgendwas trifft, dass wir gleich innerlich jubeln und sagen, hurra, ich bin gewachsen. Nein, es dauert manchmal eine Zeit. Und so schreibt ja auch Paulus hier, der Mensch, innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Das heißt, jeden Tag kann es ein Stück weitergehen. Jeden Tag kann ich ein Stück mehr vertrauen. Jeden Tag kann ich ein Stück mehr Gelassenheit und innere Freiheit haben. Und das kann ein großer Trost sein. Gerade dann, wenn ich darunter leide, dass äußerlich manches schlechter wird. Oder auch wenn es nicht was Körperliches ist, aber auch wenn woanders äußerlich etwas zerfällt. Wenn der Arbeitsplatz weg ist, wenn eine Beziehung zerbricht, wenn ich eine schlechte Note habe, dass ich dann nicht resignieren muss, sondern sagen kann, ja, äußerlich ist das schlecht, ist so, aber im Vertrauen auf Gott erlebe ich, ich kann trotzdem weiterkommen und es kann innerlich viel besser werden. Das hat Paulus so erlebt, das hat auch Marie Durand erlebt. Gerade in den Verfolgungen, in den Schwierigkeiten, der Herr wirkt. Der Herr lässt mich innerlich wachsen. Er schenkt mir neu Freude, Kraft und Hoffnung. Weil der innere Mensch immer wieder erneuert werden kann, darum brauchen wir nicht aufzugeben. Also nicht sagen, wird alles immer schlechter, sondern ja, das eine wird schlechter, aber innerlich geht es voran. Das Dritte, du musst nicht aufgeben, weil die Hoffnung auf Gottes Zukunft trägt. Was ist schwerer, 1 Kilo Blei oder 1 Kilo Federn? Klar, Scherzfrage, nicht? 1 Kilo Blei ist eben 1 Kilo, 1 Kilo Federn, auch 1 Kilo, ja, klar. Aber so im ersten Moment denkt man vielleicht, ja, Blei ist natürlich schwerer als Federn. Und so ist es auch manchmal mit unseren Sorgen. Da denken wir, das, was das Leben uns schwer macht oder was noch alles kommen kann, das wiegt auf jeden Fall so schwer, ach, ich halte es kaum aus. Und das, was positiv, was Hoffnung, ach, das ist gar nicht so viel. Und wir lassen uns so oft gefangen nehmen von negativen Gedanken und haben den Eindruck, das wird nie wieder etwas. Aber manchmal, wenn wir so nüchtern nachdenken über die Sache, stellen wir fest, ach, gibt doch noch einiges Gutes. Natürlich gibt es Situationen, wo das nicht so leicht ist. Wenn ich vielleicht eine Diagnose bekomme, unheilbare Krankheit, dann kann ich nicht einfach sagen, ist doch nicht so schlimm. Aber gibt es da auch ein Gegengewicht, wenn es wirklich schlimm ist? Paulus schreibt in Vers 17, dass unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit schafft. Geht also auch um Gewicht hier. Also für Paulus wiegt das ewige Leben in Gottes neuer Welt viel schwerer als alles Leiden, was er durchmacht. Man könnte sich das mal vorstellen, so in dem Bild einer Waage. Nicht die Waage, auf der einen Seite sind die Sorgen und Probleme. Hier Sorgen und Probleme. Und so vom Gefühl her, wenn irgendwas kommt, dann geht die Waage erstmal so, ach, die Sorgen sind so viel schwerer, ich kann nicht mehr. Und Paulus sagt, hier auf der anderen Seite, da ist die Hoffnung auf Gottes neue Welt. Aber die wiegt viel, viel schwieriger als alles Negative. Und schon geht die Waage wieder andersrum. Für Paulus eindeutig, das ist das Entscheidende. Ja, die Seite mit Sorgen und Problemen ist nicht weg, aber sie geht hoch. Und darum kann Paulus sagen, dass unsere Trübsal leicht ist. Nochmal, nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Paulus hatte ja Probleme. Aber im Vergleich zu der großen Hoffnung, die Gott schenkt, fallen sie tatsächlich nicht mehr so ins Gewicht. Ziemlich kühn, könnte man sagen. Wie kommt Paulus dazu, sowas zu sagen, dass das so schwer wiegt? Wichtig ist für ihn, er schreibt es hier, dass die Trübsal zeitlich ist. Zeitlich, das heißt, sie hat ein Ende. Sie wird nicht immer bleiben. Die Herrlichkeit Gottes dagegen ist ewig. Sie hat kein Ende. Und darauf kommt es an. Was bleibt am Schluss? So schlimm das ist, was wir vielleicht jetzt mal durchmachen, wenn wir mit Jesus leben, sind wir dabei in Gottes neuer Welt. Und dann bleibt diese Welt. Und wir müssen keine Angst mehr haben, dass irgendwas dazwischen kommt, ein Unfall oder dass es irgendwann mal vorbei ist, wie mit der Jugend oder mit der Gesundheit. Ein Pfarrer erzählt, Im Frühsommer kam ich an einem Vorgarten vorbei, in dem sich ein großer Apfelbaum befand. Daneben stand eine Frau, die mir missmutig sagte, schauen Sie sich das mal an, dieses Jahr wieder nichts, alles fällt runter. Tatsächlich, der Boden war übersät von abgefallenen Fruchtansätzen. Doch ich sagte zu ihr, ja, aber schauen Sie doch mal hinauf, was da noch drauf hängt. Ein paar Monate später hing tatsächlich der Baum voll schöner, dicker, roter Äpfel. Wo schauen wir hin? Auf das, was runterfällt, was misslingt, was schief geht, was schwierig ist oder was oben ist, was wächst? Mit dem Blick nach oben, mit dem Blick auf Gottes neue Welt, mit dem Blick auf seine Möglichkeiten, auch jetzt schon, haben wir immer Hoffnung. Und so eine Hoffnung hatten auch Paulus und Marie Durand. Lassen wir uns anstecken von dieser Hoffnung auf die Herrlichkeit, die nie mehr vorbeigehen wird. Jetzt sagt vielleicht einer dazu, ja, aber das weiß ich alles, aber ich empfinde das nicht. Ja, manchmal empfinden wir es tatsächlich nicht. Manchmal erscheint uns das noch so weit weg, Ewigkeit, Gott hilft mir, aber jetzt ist ja anders. Schauen wir nach unserem Text, Vers 14, schreibt Paulus, wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird sich vor uns vor sich stellen samt euch. Wir wissen. Und das heißt auch, ja, manchmal ist es ein Wissen gegen die Gefühle. Dass wir manchmal an Dingen festhalten, auch wenn wir im Augenblick den Eindruck haben, gefühlsmäßig ist das ganz weit weg. Aber das ist doch auch tröstlich und das hilft, dass die Hoffnung auf Gott und seine Zukunft nicht an unseren Gefühlen hängt. Die sind oft so wechselhaft. Aber wir wissen, dass es stimmt. Und darum brauchen wir nicht aufzugeben und irgendwann können sich auch die Gefühle wieder ändern. Kurz noch ein letztes. Du musst nicht aufgeben, weil es nicht auf das ankommt, was du siehst. Kinder spielen gern das Spiel, ich sehe was du nicht siehst. Es gibt Dinge, die sieht der andere nicht. Und so ist das auch in unserer Welt. Es gibt Menschen, die schauen vor allem auf das Sichtbare. Was sehen wir? Wir sehen Geld, Gesundheit, Häuser, Autos, Dinge, die man sehen und anfassen kann. Andere sehen eher auf das Unsichtbare. Das, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahrnimmt. Was für unser Leben aber viel wichtiger ist als die sichtbaren Dinge. Zum Beispiel die Liebe eines Menschen, die Geborgenheit, die wir erfahren können, die Hoffnung, die Kraft. Das sind Dinge, die wir nicht sehen können, aber die letztlich viel wichtiger sind als das, was wir sehen können. Und auch hier wieder die Frage, was bleibt? Nehmen wir ein Beispiel. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas besitze oder ob ich etwas geliehen habe. Was ich besitze, kann ich behalten. Was ich geliehen habe, muss ich irgendwann wieder zurückgeben. Und so ist es auch mit den sichtbaren und den unsichtbaren Dingen. Was wir sehen, was wir in dieser Welt haben, das ist sozusagen nur geliehen. Das müssen wir irgendwann wieder zurückgeben. Spätestens dann, wenn wir diese Welt verlassen, kann ich nichts mitnehmen. Aber das Unsichtbare, die Liebe Gottes, die Kraft, die er schenkt, die Geborgenheit, die Hoffnung, das bleibt. Und so schreibt auch Paulus hier im letzten Vers unseres Textes, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und so möchte Paulus uns heute Morgen Mut machen. Mut machen zu einem neuen Blick, dass wir nicht aufgeben, sondern festhalten an dem, was Gott schenkt. Dass wir nicht nur auf das Äußere sehen, auf das, was alles so schwer ist, nicht nur auf das, was jetzt nicht zu ändern ist, sondern auf Gott, auf seine Möglichkeiten, auf das, was Jesus getan hat. Wir können neu entdecken, was wichtig ist, seine Gnade. Wir können innerlich wachsen. Wir können daran festhalten, Gottes Zukunft kommt. Und wir können es einüben, mehr auf das Unsichtbare zu schauen als auf das Sichtbare. Mit Gott, mit Jesus brauchst du nie aufzugeben. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns Mut machst. Hilf uns, dass wir uns dir ganz anvertrauen und wie Paulus erfahren, du bist da, auch in schweren Zeiten. Hilf uns, nie aufzugeben. Amen.
Ich möchte jetzt das Fürbittengebet sprechen und bitte allen, denen es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass wir alle hier sein dürfen, dass wir uns hier in Sicherheit treffen können und dass du mitten unter uns bist. Ich möchte dich bitten für alle, die sich gerade nicht in Sicherheit befinden. Du siehst die Kriege und die Not rund um die Welt, aber auch hier vor unserer Haustür. Schenke du Kraft und Geborgenheit. Ermutige Menschen in ihrem Umfeld, ihnen zu helfen. Und mach uns immer wieder bewusst, in was für einer privilegierten Situation wir hier leben. Mach unsere Herzen auf für die Probleme der Mitmenschen, die direkt vor unserer Nase sind. Hilf uns, deine Liebe weiterzugeben. Herr, ich danke dir für all die MitarbeiterInnen, die hier vor Ort in der Jugendarbeit mithelfen. Schenke du deinen Segen für diese Arbeit, dass wir den Kindern und Jugendlichen etwas Gutes tun können. Herr, ich möchte dich für diesen Tag bitten. Geh du mit jedem Einzelnen nach Hause und schenke einen gesegneten Sonntag. Schenke du uns deine Liebe für uns selbst und für alle um uns herum. Danke, dass du uns so liebst, wie wir sind. Und alles Weitere bringen wir in dem Gebet vor dich, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.